Ich habe letzten Sonntag Predigt angefangen mit einem Bild von meiner Berufsausbildung, von meiner Stifte. Und ich habe gedacht, ich mache gerade noch einen so einen. Damals nicht das Bild vom Anfang von meiner Berufsausbildung in der Martini in Velbe, sondern aus dem letzten Viertel. Und ich zeige euch jetzt das Bild. Das ist das Bild von ein paar Jungs. Und ihr könnt selber rätseln, welcher von denen ich bin. Mir geht es jetzt eigentlich mehr darum, was machen wir? Was machen wir? Wir haben ein kleines Fest. Wir sind am Tanzen. Wir lassen es uns gut gehen. Da hat sogar einer von uns, der eine Zigarette am Rauchen ist. Jetzt, man durfte Zigaretten rauchen in der Pause, aber ganz sicher nicht während der Arbeitszeit in der Werkstatt. Und was ich euch garantieren kann, ist, das Bild ist nicht aufgenommen worden, wo der Lehrmeister, der Chef, in der Werkstatt war. Der war ganz sicher nicht rum, wo wir das Bild gemacht haben. Wir haben uns spezialisiert darauf, wenn der Chef gesagt hat, ich gehe, ich muss noch schnell etwas erledigen. Das war ein grosses Gelände von dieser Fabrik, dieser Martini. Und wir haben dann nämlich versucht herauszufinden, welche Abteilung geht da, wie lange wird er weg sein? 5 Minuten, 10 Minuten, 20? Dann haben wir Zeit genutzt, um ein bisschen festen amix. Und haben uns wirklich spezialisiert darauf. Wir haben gewusst, wenn es unten Türen zum Eingang ins Treppenhaus auf diese Art und Weise aufgemacht wird, dann kommt der Chef und dann sind wir schnell wieder am Arbeitsplatz und haben so da, wie wenn wir es geschafft hätten. Nur, unser Chef war schlau gewesen und eines Tages hat er gesagt, ich muss noch rasch weg und dann ist er raus und wir haben die Party angefangen und eine Sekunde später steht er mitten unter uns und ich verrate euch nicht, wie das Gespräch verlaufen ist, aber ich verrate euch gern, dass wir in den darauf folgenden Monaten immer sehr brav geschafft haben, wenn der Chef da ist und auch wenn er nicht da ist und hat fort müssen aus der Werkstatt raus. Und das ist ein Beispiel, wo ich sagen kann, das passt gut zu dem Text, den wir anschauen heute, wo wir haben gesehen, wie Jesus redet und seine Jünger vorbereitet auf die Zeit, wo er abwesend ist, wo er nicht in der Werkstatt ist, auf die Zeit, wo der Lehrmeister weg ist. Sollen wir uns so verhalten, uns als Jünger, wie wir da auf dem Bild oder eben ein bisschen anders. Jesus muss seine Leute auf die Zeit vorbereiten, wo er abwesend ist. Und er macht das in der zweithöchsten oder vorletzten Eskalationsstufe vom Konflikt zwischen ihm, Jesus, und den jüdischen Leitern. Es eskaliert signifikant und jetzt bringt Jesus den Konflikt auf die höchste Bühne, nämlich auf die Bühne von der ganzen Hauptstadt, von dem Land, von Jerusalem. Wir lesen das da am Anfang vom Kapitel 11, als sie nicht mehr weit von Jerusalem, das wäre die Hauptstadt von dem Land, entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus in die Stadt und die mussten einen jungen Esel holen. Und nachher sitzt doch tatsächlich Jesus auf der Esel und reitet gemächlich mit wehenden Haaren in das Jerusalem hinein. Und alle Juden haben sofort verstanden, was Jesus da sagt. Das ist nämlich die Erfüllung gewesen von einer Prophetie aus dem Alten Testament, aus Sacharja 9,9, wo Folgendes steht. Du Tochter Zion, freue dich sehr, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Und die Juden haben sofort verstanden, jetzt kommt unser König. Und sie sind am Strassenrand angestanden und sie haben das mit ihren eigenen Worten bestätigt. Jawohl, der König kommt. Zum Beispiel haben sie dann so Sachen gerufen. Gesegnet sei er, Jesus, der da kommt, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Die haben gewusst, jetzt kommt der König. Das wäre wie wenn du während ein paar Monate jetzt in den letzten Jahren rebellierst gegen die Regierung in unserer Schweizer Hauptstadt. Wo ist da? Frauenfeld. Nein, Entschuldigung, es ist Bern, natürlich. Und du sagst, der Bundesrat kannst du nicht brauchen und das Parlament kannst du nicht brauchen. Und irgendwann im März 2023 sitzt du in deinem roten Porsche, Gabriolet, fährst mit wehenden Haaren auf das Bern rein und alle Schweizer finden an schnallen. Jetzt kommt es. Und nehmen wir mal an, wir als Schweiz hätten eine Prophetie bekommen vor 200 Jahren, dass im März 2023 ein Mann mit einem roten Porsche auf Bern reinfährt. Das ist ein denn. Das ist der, der die Regierung stürzt und der die Herrschaft übernimmt. Das wäre ein Rechtsereignis, oder? Und stellt euch vor, man kommt auf Bern rein und alle Leute stehen nebenan und sagen, yes, Endlich weg mit dem Regierungsrat, mit dem Bundesrat, endlich weg mit dem Parlament, jetzt kommt er endlich, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre eine massive Eskalation bei uns in der Schweiz. Könnt ihr euch das nachvollziehen? Das ist genau das, was da läuft. Jesus geht öffentlich, er bricht das messianische Geheimnis, er outet sich nun komplett und sagt, ich bin der kommende König. Und das eskaliert alles. Er kommt dann in die Hauptstadt rein und macht zwei prophetische Handlungen. Er tut einen Feigenbaum verfluchen. Und wenn du siehst, was das bedeutet, liest den Text. Und er reinigt den Tempel. Die beiden prophetischen Handlungen, kann man sagen, das ist eine Art wie eine Bestandesaufnahme und eine Beurteilung von der bisherigen Regierung. Und Jesus sagt, not good enough. Ihr habt die Frucht nicht gebracht, und ihr hättet sie bringen sollen, Israel. Und ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle werden lassen. Das geht nicht, damit Israel kann nicht mehr so weiterlaufen wie bisher. Und dann kommt das Nächste, ein rhetorischer Schlagabtausch. Und das findet im Tempel innen statt. Innerhalb der Hauptstadt Jerusalem ist der Tempel der grösste Machtort, kann man sagen. Und Jesus kommt da in den Tempel und argumentiert mit den besten Theologen, mit den Chefideologen von seiner Zeit. Wir haben ja auch in unserer Zeit, und man kann da viel lernen darüber, wie das man argumentieren kann. Jesus ist zum Teil einverstanden mit den einen von ihnen. Aber was allen klar wird, nach dem rhetorischen Schlagabtausch, da werden 6 Fangfragen gestellt und alle merken, die besten, intellektuellsten Eliten von unserem Land haben keine Chance, mit Jesus mitzuhalten. Er, der kommende König, rollt das ganze Feld von hinten auf und fährt da alles bestimmen. Und wir können uns vorstellen, dass alle nur darauf warten, dass es knallt. Und Jesus weiss, es knallt jetzt dann. Und darum muss ich meine Jünger vorbereiten darauf, auf den Zeitpunkt, wenn ich nicht mehr da bin. Auf die Zeit, wo ich nicht mehr in der Werkstatt bin, wo ich abwesend bin. Und das ist das, was wir in diesem Kapitel 13 machen. Da haben wir euch letzte Woche gebeten, wenn ihr könnt, das Kapitel zu lesen. Wenn du es nicht gelesen hast, musst du einfach gut mithören. Wenn du es gelesen hast schon, dann wird dir das helfen, das zu verstehen, was wir da sehen. Das ist eine sogenannte Endzeitrede von Jesus. Wir haben ähnliche Endzeitreden in den anderen Biografien von Jesus. Die Endzeitreden sind äußerst spannend und schwierig zum Verstehen. Und wir möchten die Hauptaussagen kennenlernen. Und wir fangen an beim allerersten Vers von diesem Kapitel. Als Jesus den Tempel verließ, nachdem er die Diskussionen hatte, der rhetorische Schlagabtausch, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Das hätte mein Bruder sein können, der so etwas sagt, das ist ein Architekt. Der Tempel war ein Tempel, den der Herodes bauen lassen hat, der hat das finanziert. Und das muss ganz schön gewesen sein, wirklich ein herrlicher Bau. Und die Rabbis haben gesagt, wenn ein Jude den Tempel noch nicht mit eigenen Augen gesehen hat, hat er noch nichts Schönes gesehen in seinem Leben. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Auf jeden Fall, der Tempel war sehr schön gewesen. Und einer der Jünger von Jesus weist Jesus darauf ein, der Tempel ist schön. Und Jesus schockiert ihn und die anderen Jünger mit der Aussage, der Tempel wird zerstört werden. Das ist beeindruckend, diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Kein Stein wird hier auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Das ist ein Schock fürs System gsi. Und wir lesen dann nicht, was passiert, was sie redet, aber wir lesen, dass sie durch das Kidron-Tal, ein Tal, da bei Jerusalem durchlaufen und auf den Ölberg kommen. Später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man zum Tempel hinüberblickt. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren mit ihm allein. Und der Ölberg ist fürs Judentum ein Ort von grosser Bedeutung für die Endzeit. In dem gleichen Buch, das wir schon mal zitiert haben aus dem Alten Testament, Zacharia, im Kapitel 14, steht, dass am Schluss der Zeit, dann wenn das Gericht kommt, der Messias auf dem Ölberg wird kommen und wird die Feinde von Israel bekämpfen und besiegen. Es ist der natürliche Ort für Jesus, um seine Jünger informieren, wie die Endzeit läuft, wie das Ende der Welt aussieht und ihr Denken diesbezüglich zu prägen. Und das macht er auch. Und sie stellen ihm eine Frage, respektive 2 Fragen. Da baten sie ihn, also da redet die Jünger zu Jesus auf dem Ölberg, und es geht um Endzeit, sag uns doch, wann wird dies geschehen und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung dieser Dinge bevorsteht? Sie stellen ihm zwei Fragen. Erstens, Jesus, wann wird der Tempel zerstört? Zweitens, Jesus, wann kommst du wieder? Und wie wird das denn aussehen, wenn du wieder kommst? Jetzt der zweite Teil kommt da vielleicht nicht so gut zum Ausdruck, weil da redet es ja nicht vom Messias oder von Jesus. Wenn man Parallelstellen in den anderen Biografien anschaut, wo die Jünger genau die gleiche Frage stellen, kommt das ein bisschen deutlicher. Ich zeige euch die Version von Matthäus. Also nochmal die gleiche Frage. Sage uns, wann wird das geschehen? Zerstörung vom Tempel. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Also die Wiederkunft von Jesu und für das Ende der Welt. Da sehen wir, dass die Jünger zwei Sachen möchten wissen von Jesus. Erstens, wann wird der Tempel vom Herodes zerstört? Da, wo du jetzt gerade erzählt hast, Jesus. Und zweitens, woran können wir erkennen, wenn du wiederkommst oder wenn Jesus wiederkommt? Und das sind die zwei wichtigen Fragen, die das Kapitel prägt. Und du sitzt vielleicht da und denkst, so what? Was kümmert mich die Zerstörung von einem religiösen Gebäude von vor 2000 Jahren? Das ist nicht so ein Big Deal für mich. Ja, für die damals war es ein Big Deal. Wir müssen uns vorstellen, der Tempel war der Ort der Begegnung mit Gott und der Ort, wo ich Vergebung für meine Sünden bekommen habe. Also sie haben gewusst, Gott ist der Schöpfer von allem, er ist überall, aber dort, wo die persönliche Begegnung mit ihm stattfindet, ist in dem Tempel. Und Jesus sagt, der Tempel ist jetzt dann weg. Das ist eine religiös-nationale Superkrise, so etwas. Das wäre wie, wenn für uns heute Jesus würde zu uns kommen und würde sagen, da, wo euch Gegenwart von Gott gibt, nämlich der Heilige Geist, wo in euch wohnt, und da, wo eure Sünde wegnimmt, nämlich mein Tod, das sehen wir jetzt dann in den nächsten Wochen, die beiden Sachen, das ist jetzt fertig. Keine Gegenwart von Gott mehr, keine Vergebung. Wie wäre das für uns? Das wäre eine Katastrophe. Wir wären völlig orientierungslos. Und Jesus sagt ihnen da so etwas. Gegenwart von Gott. Die Möglichkeit von der Vergebung wird weg sein. Das war eine massive Krise für das Judentum. Und wir wissen, Jesus hat das gemacht, weil er eine bessere Variante hat bringen wollte. Aber für sie ist das natürlich mit mega vielen Fragezeichen bestückt gewesen bezüglich dem ersten Punkt. Und du sagst vielleicht, ja gut, für die damals ist wichtig, aber was ist denn mit dieser zweiten Frage? Ist denn die wichtig, dass Jesus wiederkommt? So what? Ja, so sehr viel. Wir leben in einer säkularen Welt, wo Panik hat vor einer ökologischen Krise, wo unsere Welt zerstören könnte. Also, wir haben grosse Angst, dass Planet Erde nicht erhalten sein kann mit der aktuellen Bevölkerungsentwicklung. Andere haben Angst vor einem Atomkrieg, wieder andere haben Angst, dass die Erde zerstört oder die Menschheit zerstört wird durch einen Meteorit oder einen Komet oder irgend so etwas, das einschlägt aus dem Universum. Das wäre wirklich ein super GAU. Also wir haben eine ständige Angst in unserer Welt vor diesen grossen Katastrophen. Und darum, für uns Christen, ist das sehr etwas Wichtiges. Wir wissen, das Ende der Welt kommt nicht durch eine grosse ökologische Krise. Und auch nicht durch einen Atomkrieg und auch nicht durch einen Komet aus dem All. Sondern das Ende der Welt kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt, das heisst nicht, dass wir schlaksig umgehen mit der Ökologie. Und natürlich sollen wir uns einsetzen gegen einen Atomkrieg. Aber wir müssen das nicht aus der Panik machen, dass wir diese Sachen verhindern müssen, damit die Menschheit überlebt. Sondern wir dürfen mit einer ganz anderen Hoffnung an die gleichen Themen herangehen, in der Gewissheit, Jesus Christus, wenn er kommt, kommt die Welt zum Ende. Und bis dann werden wir erhalten bleiben, ganz grundsätzlich. Und wenn Jesus wiederkommt, und das haben wir gesehen in unserer Habakkuk-Serie im letzten Herbst, wenn Jesus wiederkommt und der Richter kommt, dann wird er alles wieder richtig machen. Für alle, die, und ich sage jetzt das sehr bewusst, Opfer sind von Ungerechtigkeit. Alle, die Opfer sind von Ungerechtigkeit, werden am Schluss merken, Gott macht es gut, er macht es richtig. Er macht alles wieder so, dass ich als Opfer keine einzige Klage mehr wird haben in meinem Herz. Jetzt hast du Klage Gott gegenüber. Du sagst, Gott, warum gibt es die Ungerechtigkeit? Warum trifft es mich? Warum trifft es die anderen? Warum trifft es die Unschuldigen? Du klagst Gott an. Am Schluss der Zeit wird Gott alles wieder so zweckmachen, dass du keine einzige Klage mehr wirst haben in deinem Herz. Und du wirst sagen, Gott, du hast Gerechtigkeit gebracht. Du hast meine Tränen abgewischt. Das ist von immenser Bedeutung für uns, die Antwort auf die Frage, die die Jünger stellen. Und darum werden wir jetzt anschauen, wie wird das beantwortet, auch in unsere Zeit hinein. Und Theologen streiten sich. Die einen sagen, Jesus beantwortet in dem Kapitel 13 nur diese Frage und diese Frage überhaupt nicht. Andere sagen, Jesus beantwortet nur diese Frage und die überhaupt nicht. Die meisten sagen, es ist ein Mix. Jesus beantwortet beide Sachen. Und die Frage ist dann, in welchem Vers beantwortet er das und in welchem beantwortet er das? Ich mache euch mal einen Vorschlag. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen anders legen, wenn ihr möchtet, aber das ist mein Vorschlag. Die ersten 23 Vers, da geht es um die Zerstörung vom Tempel. Das hat ja dann stattgefunden im Jahr 70 nach Christus. Da ist es effektiv passiert. Ein Großteil von dem Text ist dem gewidmet. Dann haben wir da ein paar Vers, wo es um die Wiederkunft von Jesus geht. Und nicht mehr um das. Und diese beiden Sachen werden jetzt beide mit einem Gleichnis illustriert. Das erste Gleichnis, 28 bis 31, das Gleichnis über das. Und das zweite Gleichnis, das Gleichnis über das. Und wir schauen heute einfach diese zwei Teile an, damit wir einigermaßen durchkommen und in das hineinkommen, was auch für uns heute von hoher Relevanz ist. Da muss man natürlich auch anschauen, das können wir ein anderes Mal machen. Also wir lesen das und wir steigen jetzt ein. Was sagt Jesus über sein zweiter Kommen und über das, wie es dann wird sein? Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird die Sonne verfinstern, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist die typische Art von der Bibel zum Sagen, Gott kommt als Richter in die Welt und nicht einmal die Naturkräfte können sich vor ihm verstecken. Wir sehen das an vielen Stellen im Alten Testament. Ich zeige euch ein Beispiel, das da zum Ausdruck bringt, aus dem Jesaja. An diesem Tag des Gerichts, es geht ums Gericht am Schluss der Zeit. An diesem Tag des Gerichts wird der Himmel erzittern, Naturkräfte reagieren und die ganze Welt ins Wanken geraten. Warum? Weil der Zorn des Herrn, sein gerechter Zorn im Gericht, der Zorn des Herrn, des Allmächtigen, sie trifft. Jetzt, die einen sagen, das wird physisch wirklich genauso passieren, wie es da beschrieben ist. Also es ist wirklich so, die Sonne geht aus dem Himmel runter. Das ist ein Stern, oder? Und andere Sachen werden da passieren. Andere sagen, das ist ein Bild, zum Ausdruck bringen, dass wenn Gott als Richter kommt, keiner sich kann verstecken vor ihm. Selbst Naturkräfte müssen sich seinem Urteil stellen. Jetzt, wenn das bildlich zu verstehen wäre, dann könnte es natürlich sein, oder? Die Sonne geht aus dem Himmel, und, aber dann würden wir, was würde mit uns passieren, wenn die Sonne zu viel näher kommt als zu uns? Wir würden verbrutzeln. Das würde nicht gehen. Wenn die Sonne würde flüchten von uns, würden wir erfrieren. Das geht ja wie auch nicht. Jetzt, es könnte natürlich sein, dass das physisch passiert und Gott tut den Bubble machen und Franziska und um den Stefan und um uns alle, oder? Damit die Naturkräfte nicht auf uns wirken. So, das ist die eine Idee. Ich habe einen starken Hang in die andere Idee, zum sagen, das ist eine bildliche Sprache, die zum Ausdruck bringt, wenn der Richter kommt, kann sich niemand von ihm entzücken. Und einer der Gründe, warum ich das sage, ist, weil wir in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Situationen haben vom Gericht, wo die Menschen, und jetzt müssen wir gut aufpassen, wir sind nicht nur Opfer von Unrecht, sondern wir sind alle auch Täter. Und wenn das Gericht kommt, werden die Menschen so erschreckt sein über die Heiligkeit Gottes und vor allem darüber, was ihre eigene Schuld, was deine und meine eigene Schuld, was für eine Tragweite das hat, dass sie werden die ökologische Krise herbeisehnen. Sie werden sagen, dass Berge auf sie sollen runterfallen. Ich zeige euch ein Beispiel. Das ist aus der Offenbarung. Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle und die Reichen und die Mächtigen. Da kommen mir zig Gedanken, wenn ich diesen Begriff sehe. Aber auch alle anderen Menschen, nicht nur die Starken, auch du und ich. Aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten in die Gebirge, ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns vor was? Vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt. Am Schluss der Zeit, wenn du jetzt Angst hast vor der ökologischen Krise, wirst du sie herbeisehnen. Weil du total verschrickst über, wie schlimm das eigentlich ist, was du an Unrecht da hast in deinem Leben. Wenn mir einem heiligen Gott begegnet, der fürs Gericht kommt, dann werden wir wollen, irgendwie verschwinden können. Aber das wird nicht möglich sein, weil es gibt niemanden, der sich seinen Blick entzücken kann. Und der Text in der Offenbarung stellt zu Recht im allernächsten Vers die Frage, wer kann da bestehen? Und du sitzt jetzt da und rutschst vielleicht unruhig auf deinem Stuhl umeinander und sagst, ich habe Angst. Zu Recht. Wer kann da bestehen? Die Antwort ist, niemand kann bestehen, wo allein vor dem Richter muss erscheinen. Und das bringt uns jetzt zurück zum Markus-Evangelium. Wir gehen wieder zurück und lesen, was Jesus dort sagt. Über das Kommen von Gott als Richter und was er dann nachher sagt. Ich möchte, dass wir es nochmal lesen. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Gott kommt als Richter in die Welt. Und dann wird man den Menschensohn. Wer ist der Menschensohn? Das ist Jesus. Also Gott kommt als Richter nicht allein, sondern es kommt nochmal jemand mit ihm. Und das ist der Menschensohn, das ist Jesus. Und dann wird man Jesus mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und, was macht er? Seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Denn sucht Jesus seine Auserwählten. Und Jesus sagt da zu dir und zu mir, niemand kann bestehen vor dem Zorn, einem berechtigten und gerechten Zorn Gottes, am Schluss der Zeit im Gericht. Ausser er hat mich an seiner Seite als seine Schutzkapsel. Jesus sagt in seinem eigenen Wort, das haben wir letzten Sonntag gesehen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um etwas zu machen, dass du gerettet sein kannst. Ich bin gekommen, um dir das Heil zu bringen. Und darum ruft er auf, und das nimmt uns ganz am Anfang von unserer Markus-Serie zurück. Vielleicht mögen wir euch erinnern. Die Zeit ist erfüllt, das ist Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus sagt da dir und mir, wir werden, wenn wir ohne ihn vor dem Richter stehen, wollen, dass Berge auf uns fallen, weil wir werden erkennen, was die Tragweite ist von unserer Sünde und Schuld. Aber wenn wir an ihn glauben, wenn wir Buße tun in unserem Leben und an Jesus Christus glauben, dann nachher dann können wir das Heil finden. Und die ersten Christen haben die Grundbotschaft tiefst aufgenommen. Die allererste Predigt, wo der Petrus an Pfingsten haltet, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, also nachdem dass der Lehrmeister die Werkstatt verloren hat, tönt er so. Das ist direkt aus der Apostelgeschichte 2, die erste Predigt. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt der Satz. Und der ist wichtig. Gott kommt nicht allein als Richter, sondern Jesus kommt mit ihm. Wer dann den Namen des Herrn, und da ist Jesus gemeint, anruft, wird gerettet werden. Allein vor Gott bist du verloren und ich auch. Es gibt ohne Jesus Christus keine Möglichkeit von der Rettung. Wenn du allein vor Gott wirst stehen, ohne Jesus, wirst du verloren sein. Ohne Jesus ist dein Urteil vernichtend. Die Bibel ist sehr deutlich. Ohne Jesus gibt es keine Rettung. Aber mit Jesus kannst du gerettet sein. Kannst du heil haben. Darfst du zu den Auserwählten gehören, wo Jesus, wenn er wiederkommt, überall sucht. Hinten und vorne in der ganzen Welt. Und du darfst ewiges Heil haben. Das ist das, was wir hier sehen. Und darum ist die allererste Frage an dich bei dieser Endzeitpredigt von Jesus, ist: Glaubst du an Jesus Christus? Hast du Buße da in deinem Leben? Und hast du dein ganzes Herz ihm geöffnet? Vertraust du dich Jesus Christus an? Diese Frage ist von ungeheurer Bedeutung für die Frage, wie du auf den letzten Tag zugehst, wo sich keiner wird verstecken können vor dem Kommen vom Gericht Gottes. Glaubst du an Jesus Christus? Jetzt, sobald Jesus das klärt, dass es am letzten Tag und im letzten Gericht Hoffnung gibt für uns, sagt er Folgendes: Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Und damit es klar ist, dass es niemand weiß, muss er ein paar Beispiele bringen. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Wer ist der Sohn? Haben wir Söhne da im Raum? Die meisten Männer da innen sind Söhne, oder? Meint er dich und mich? Ja, natürlich auch, aber nicht da. Da meint er den Sohn, er selber, Jesus Christus. Nicht einmal der Sohn, Jesus Christus, Gott selber. Die zweite Person von dieser komplexen Dreieinigkeit. Nicht einmal der Sohn weiß es. Innerhalb von der Dreieinigkeit gibt es Geheimnis. Uiuiui. Nur der Vater weiß es. Und wir Christen, wir haben uns darauf spezialisiert, die Texte zu nehmen, um versuchen auszurechnen, wann kommt der Lehrmeister wieder in die Werkstatt. Und ich verstand da nicht, wie man das könnt, denn nicht einmal Jesus weiß es, wenn das wird passieren. Denkst du, ich könne es, wenn es Jesus nicht einmal weiß? Ich weiß ja, wie das funktioniert. Aber wir machen es. Und Jesus warnt uns davor, wenn wir an ihn glauben, versuchen herauszufinden, wann kommt der Lehrmeister wieder in die Werkstatt. Weil er möchte nicht, dass wir einfach nur Partys feiern. Er möchte nicht nur, dass wir so Zeug machen, wobei ich sage dir, es wird sehr viel Fester zu feiern geben, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Aber Jesus möchte, dass wir auch noch etwas anderes machen. Und das klärt er jetzt. Er sagt, hör auf rechnen, wenn ich wieder zurückkomme. Sondern lass dich vorbereiten auf ein Leben in meiner Abwesenheit. Und er macht das folgendermaßen: Seht euch also vor und seid wachsam. Bis wachsam, sagt Jesus. Warum? Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Du musst immer davon ausgehen, der Chef kann jeden Moment in die Werkstatt kommen. Und das haben wir dann dürfen erleben. Jetzt, was heisst das? Wachsam sein. Jesus erklärt, wachsam sein heisst nicht rechnen und herausfinden, wenn er zurückkommt, sondern etwas anderes. Und er bringt das Gleichnis. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Der Lehrmeister hat damals gesagt, wenn ich weg bin, Paul, dann tust du das Teil drehen, gell? Das ist so das. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Du weißt nicht, wenn der Lehrmeister wieder in die Werkstatt hineinplatzt. Seid wachsam, da kommt x-mal in dem Text. Damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft, ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Was sagt Jesus da? Wenn du an Jesus Christus glaubst und Gewissheit hast, dass du im Gericht nicht musst allein ins Gesicht schauen musst, sondern mit ihm zusammen, dann bist wachsam. Und was heisst wachsam sein? Es heisst, den Dienst, den Jesus dir gegeben hat, auszuüben. Damit dann, wenn er kommt, du im Dienst bist. Es war ja nichts Besseres gewesen, in der Werkstatt, wenn der Lehrmeister zurückkommt, dass er dich gerade an der Maschine antrifft. Oder am Feilen, oder was auch immer machen, was er dir beauftragt hat. Das ist das Bild, das wir hier haben. Und das Schönste, was mir passieren kann, ist, dass wenn Jesus wiederkommt, ich vielleicht gerade am Predigen bin. Oder Predigt am Vorbereiten bin, in meinem Fall. Oder mit der Simon und der Mona ein Live-Seminar durchführe. Oder mit jemandem von euch ein seelsorgerliches Gespräch habe. Wenn ich im Dienst bin, meine Mami, das habe ich euch verraten, letzten Herbst, sie hat ja gehabt von der Gastfreundschaft. Das ist ihr, der Dienst, den Jesus ihr gegeben hat, ist Leute einladen, dass fein schmeckt und gekocht ist und sie sich wohlfühlen. Und sie können essen. Meine Mami kann nichts Schöneres passieren, als wenn Jesus wiederkommt, wenn sie gerade Leute in der Küche hat, am Essen, am Tisch. Dein Dienst ist vielleicht zu beten. Ich weiß es nicht. Es kann dir nichts Besseres passieren, als wenn du gerade in deinem Kämmerli auf den Knien bist und am Beten bist. Oder am Folie klicken in Gottesdienst oder in einer Bandprobe für den Gottesdienst. Oder wenn deine Berufung von Jesus her ist, Lehrer sein, so wie es Jesus gerne möchte, dass du gerade im Unterricht bist, in der Primar- oder Sekundarschule. Wenn Jesus wieder kommt, ist die Frage, ob du im Dienst bist. Das ist das, was wir hier haben. Weil es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung bekommen. Und teilt jedem seine Aufgabe zu. Und da müssen wir gut aufpassen als Schweizer. Wir haben das Leistungsdenken in der Schweiz. Schaffen, das ist ganz etwas Wichtiges, gell? Und es gibt da bei uns im Frauenfeld eine politische Partei, die heisst wie? Krampfen und Hirnen. Das heisst übersetzt Arbeiten und Studieren, aber es ist noch ein bisschen krasser. Also es ist nicht nur Arbeiten, sondern es ist Krampfen. Und nicht nur Studieren, sondern Hirnen. Und die Reihenfolge ist interessant. Zuerst Krampfen und dann Hirnen. Das würde ich natürlich nicht sagen. Und liebe Krampfen und Hirnen, vergebt mir, ihr habt es ja da das Und auf beiden Seiten genau. Aber trotzdem, wir Schweizer, wenn wir hören, dienen, denken wir gerade an das Krampfen. Wir haben in der Serie über Finanzen gesehen, dass Arbeiten sehr etwas Wichtiges ist in der Bibel. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Die Christen haben aber nie von Krampfen und Hirnen geredet. Die haben eher von Ora et Labora geredet. Was ist Ora? Nicht Oreo, Ora. Hören und beten. Und dann nicht krampfen, sondern arbeiten. Arbeiten. Und das ist viel gesünder. Da müssen wir Schweizer müssen uns noch ein bisschen korrigieren lassen. Ich auch. Und da ist die Frage, hast du gehört auf Jesus? Er hat dir eine Verantwortung und einen Dienst zugetragen. Weißt du, was der Dienst ist? Wachsam sein. Leben in der Zeit, wo der Lehrmeister nicht in der Werkstatt ist. Ist nicht einfach nur Pausen und Party, sondern ist dienen. Da, wo Jesus dir zu tun hat, weißt du, was das ist? Den musst du zuerst einmal hören und beten. Und vielleicht kennst du deinen Dienst, aber du hast aufgehört, deinen Dienst zu tun, wo Gott dir gegeben hat, wo Jesus dich beauftragt hat damit. Wenn du willst wachsam leben in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dann noch einen Stand nach dem Gottesdienst auf und fang den Dienst wieder an. Wir werden nachher dann das Abendmahl einnehmen. Vielleicht sagst du beim Abendmahl einnehmen, Jesus, ich fange wieder an, meinen Dienst zu tun. Aber dazu musst du wissen, was es ist. Du musst zuerst hören und dann arbeiten. Und der Paulus ist einer, der das gelebt hat. Und mit dem Text, wenn wir auch überführen, zum Abendmahl dann. Er sagt, ich habe, und das sagt er am Schluss von seinem Leben, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin ein Überwinder. Ich habe den Lauf vollendet. Ich sehne mich danach, das auch eines Tages können zu zeigen. Ich sage es euch. Ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, der macht eben auch noch anders Zeug am Schluss, an jenem Tag geben wird. Was gibt dir der gerechte Richter, wenn du mit Jesus vor ihm stehst? Der Lohn für deinen Dienst und die Krone von der Gerechtigkeit. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung, den kann ich manchmal fast nicht lesen, liebhaben. Wir müssen eben nicht mit Angst aufs Ende der Zeit zugehen. Sondern es ist möglich, dass zwischen uns und Jesus etwas passiert, dass du dich innigst darauf freust und sein Kommen und auch der Schluss der Welt, wie wir sie kennen, der Schluss, dass du den willkommen heißest und lieb überkommst. Weil das Bild, das die Bibel braucht für den Schluss der Welt, ist für die, die Jesus kennen, eine Hochzeit. Darum ist da die Liebe drin. Jetzt die verheiratet sind, habt ihr euch für eure Hochzeit gefreut? Ihr müsst nicht ehrlich sein da drinnen. Ich, ich mute es euch jetzt zu, dass ihr euch vermutlich, nebst der ganzen Nervosität, und es ist ja eine grosse Entscheidung, gell? Dass ihr euch echt gefreut habt auf eure Hochzeit. Ihr habt den Tag lieb gehabt in eurem Herzen, ihm darauf herplangen und euch vorbereiten darauf. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, ich vermute, du freust dich auf deine Hochzeit. Die Bibel braucht das Bild von der Hochzeit. Das Kommen von Jesus ist etwas, wo wir lieb überkommen können. Und ich möchte noch beten, beim Abendmahl, dass du das Kommen von Jesus kannst mit Liebe anfangen empfinden. Und deine Sorge, wie wird es sein, wenn ich eines Tages einem gerechten Richter und der wirklichen Wirklichkeit auch von meiner eigenen Sünde ins Gesicht schaue und verstand, was für eine unglaubliche Tragweite. Nicht nur das Unrecht, das mir angetan worden ist, sondern das Unrecht, das ich da habe, anderen gegenüber. Die wirkliche Tragweite von dem, wenn ich dem ins Gesicht schaue, darf ich mit Gewissheit dem ins Gesicht schauen, weil ich habe Jesus und Christus neben mir. Und ich lade dich ein, jetzt zum Abendmahl einzunehmen und zu Jesus zu kommen. Ich lese uns vor, wie Jesus das Abendmahl einführt nach dem Markus-Evangelium. Und du darfst jetzt einfach mit allem, was du gehört hast, darfst du da sein. Und wir werden die Lobpreiszeit haben. Und du kannst, wenn auch immer du möchtest, während der Lobpreiszeit hinten beim Kreuz Abendmahl einnehmen oder da vorne, wie es dir gefällt und wenn es dir gefällt. Und komm einfach zu Jesus und klär mit ihm da, was du noch zu klären hast, damit du in seiner Abwesenheit von der Werkstatt so lebst, wie es ihm gefällt.